Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Krisen der Welt und die Sicht der USA.
I do believe that if we can resolve the issue of Iran's nuclear program, that can serve as a major step down a long road towards a different relationship.
Wenn wir das Atomproblem mit dem Iran lösen, machen wir einen großen Schritt vorwärts, sagt US-Präsident Obama vor der UNO-Vollversammlung. Dann fair, aber ohne Zwang. Der Ständerat ist gegen die Volksinitiative für einen Mindestlohn. Die Argumente sind die gleichen wie auf der Straße.
Ich kann ganz konkret sagen, dass sich bei mir der durchschnittliche Stundenlohn bei plus minus 15 Franken bewegt.
Also Leute, die arbeiten, sollen davon leben können, das ist so. Aber sie können es nicht diktieren.
Und Ratschläge aus der Provinz.
Links neben der SPD ist nicht unser Platz. Wir sind eine Partei, die nach vorne denkt, die Ökologie und Wirtschaft in Einklang bringt. Ich hoffe, dass die Partei diesen Weg gehen möchte.
Wie der Tübinger Oberbürgermeister seine gestrauchelten Grünen in Berlin wieder aufrichten möchte. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Mehr als 130 Staats- und Regierungschefs sind in New York zur Eröffnung der UNO-Generalversammlung. Zwei Themen, die gar nicht auf der offiziellen Agenda stehen, dominieren das Treffen. Es sind Syrien und der Iran. In beiden Konflikten wird plötzlich von Chancen gesprochen. Gespannt wartete man deshalb auf die Grundsatzrede von US-Präsident Barack Obama. Er sprach vor wenigen Minuten. Aus New York, Fredrik Steiger.
US-Präsident Barack Obama braucht Erfolge in der UNO. Er braucht sie so sehr wie nie zuvor in seiner Amtszeit. Denn Tatsache ist, zurzeit wirkt die amerikanische Rolle in der Welt wenig überzeugend. Washington agiert entscheidungsschwach, erfolglos, oft wirr. Doch ausgerechnet in den Nahen Osten kommt auf einmal unerwartet diplomatische Bewegung. Kein Wunder also, dass Obama seine Grundsatzrede in der UNO auf die Dauerkrisenregion fokussierte. Im Fall von Syrien glaubt Obama, dass eine friedliche Lösung wieder möglich ist, falls die Vernichtung syrischer C-Waffen durchgesetzt wird.
We believe that as a starting point, the international community must enforce the ban on chemical weapons.
Dazu braucht es eine starke UNO-Resolution, die auch Gewalt androht, falls das Assad-Regime sich nicht an Abmachungen halte.
If we cannot agree even on this, then it will show that the United Nations is incapable of enforcing the most basic of international laws.
Sei das nicht möglich, wäre das ein Scheitern der Weltgemeinschaft in einer ganz zentralen Frage, der Durchsetzung des Verbots von C-Waffen. Im Fall des Irans beharrt Obama ebenfalls darauf, dass Teheran keinesfalls Atomwaffen besitzen dürfe. Falls man aber in dieser Schlüsselfrage weiterkomme, sei eine Normalisierung des seit mehr als drei Jahrzehnten zerrütteten Verhältnisses zu Iran möglich.
I do believe that if we can resolve the issue of Iran's nuclear program, that can serve as a major step down a long road towards a different relationship.
Die USA, so Obama, hätten durchaus vernommen, dass seit kurzem andere Signale aus Teheran kämen als zuvor. Man habe das mit Wohlwollen gehört und sei bereit, auf einen Dialog einzutreten. Doch eine Normalisierung brauche Zeit. Insgesamt war Obamas Rede auf der großen UNO-Bühne eine Rede der Bescheidenheit. Gerade auch was den Nahen Osten betrifft, machte der Präsident klar:
The United States of America is prepared to use all elements of our power, including military force, to secure our core interests in the region.
Die USA seien weiter bereit, auch Waffengewalt einzusetzen, wenn Kerninteressen bedroht seien. Konkret die Sicherheit Israels und die Ölversorgung der Welt. In allen übrigen Fällen setzen die USA künftig aber auf Softpower.
So viel zur Rede und gleich werden wir Sie im Gespräch etwas einordnen. Nach den Nachrichten mit Simon Loy.
Und da bleiben wir noch kurz in New York. Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff hat vor der UNO scharfe Kritik geübt an den Aktivitäten der US-Geheimdienste. Diese sollen unter anderem ihre Telefongespräche und E-Mails ausspioniert haben. Ein solches Verhalten sei ein Bruch des internationalen Rechts und verletze die Prinzipien für den Umgang unter befreundeten Staaten. Rousseff hatte deswegen einen Besuch im Weißen Haus abgesagt. Der Nationalrat will, dass Richter bei kleineren Delikten wieder vermehrt Haftstrafen und weniger Bußen verhängen. Vor allem bedingte Geldstrafen, die nur bezahlt werden müssen, wenn ein Täter rückfällig wird, hätten keine abschreckende Wirkung, hieß es im Rat. Der Nationalrat wird morgen noch über weitere Anträge zur Verschärfung des Strafrechts beraten. Der Ständerat lehnt die Mindestlohninitiative der Gewerkschaften ab mit 31 zu 13 Stimmen. Die Volksinitiative verlangt einen Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde oder 4.000 Franken brutto monatlich für eine Vollzeitstelle. Die Mehrheit im Ständerat war der Meinung, das würde der Wirtschaft schaden. Die einzelnen Branchen sollten die Löhne in Gesamtarbeitsverträgen regeln. Der Ständerat beauftragt den Bundesrat deshalb, die Verfahren für Gesamtarbeitsverträge zu beschleunigen. Ein neues Tram soll ab 2019 aus der Stadt Zürich nach Kilwangen-Spreitenbach im Kanton Aargau fahren. Für die sogenannte Limmatalbahn haben die Verantwortlichen heute beim Bund das Gesuch für die Baubewilligung eingereicht. Die Strecke führt von Zürich-Altstetten über Dietikon nach Kilwangen. Sie ist 13 Kilometer lang. Der Bau soll 715 Millionen Franken kosten, bezahlt vor allem von den Kantonen Zürich und Aargau. Auch der Bund soll einen Teil der Kosten übernehmen. Das Technologie- und Rüstungsunternehmen RUAG baut im Kanton Uri bis zu 12 Stellen ab. Betroffen sei die Munitionsentsorgung in Altdorf, teilte das Unternehmen mit. Laut eigenen Angaben hatte die RUAG gehofft, in Altdorf die alte Streumunition des Bundes entsorgen zu können. Nun habe die Armee aber entschieden, diesen Auftrag einem ausländischen Unternehmen zu übergeben. Die Gewerkschaften kritisieren den Entscheid der Armee. In Deutschland müssen die Grünen neue Fraktionsvorsitzende für den Bundestag suchen. Die beiden Co-Chefs Jürgen Trittin und Renate Künast werden nicht mehr für ihre Ämter kandidieren. Bei der Bundestagswahl kamen die Grünen auf nur 8,3%, trotz deutlich besserer Umfragewerte noch vor wenigen Wochen. Die beiden großen Parteien haben ihre Fraktionschefs im Amt bestätigt. Volker Kauder leitet weiter die Fraktion der CDU-CSU, Frank-Walter Steinmeier die Fraktion der SPD. Das Geiseldrama in einem Einkaufszentrum in Nairobi geht weiter. Die kenianischen Sicherheitskräfte kontrollieren die Lage noch nicht, wie ein Geheimdienstoffizier bestätigt. Noch am Morgen hatte die Regierung gesagt, man habe das Areal vollständig unter Kontrolle. Es wird befürchtet, dass seit dem Angriff vor 4 Tagen deutlich mehr Menschen ums Leben kamen als die bis jetzt genannten 62. Laut Angaben der Angreifer aus den Reihen der islamistischen Al-Shabaab-Miliz leben die Geiseln noch. Die Al-Shabaab verlangt, dass sich die kenianischen Truppen aus Somalia zurückziehen. Der Südwesten Pakistans ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. In der Provinz Baluchistan kamen mindestens 39 Menschen ums Leben. Viele Häuser seien eingestürzt, teilen die lokalen Behörden mit. Es würden noch Menschen unter den Trümmern vermutet. Das Beben hatte laut US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,7. Es war noch 1200 Kilometer entfernt in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi zu verspüren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8047 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.416 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.22,99 gehandelt und der Dollar zu 91,20 Rappen. Zum Wetter. Am Abend scheint die Sonne, morgen liegen lokal zunächst Nebelfelder, später scheint erneut die Sonne, die Temperaturen steigen auf rund 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Die ausgestreckte Hand des Iran und Obamas Antwort. Der gerechte Lohn in Theorie und Praxis. Der Absturz der Grünen und das Rezept für den Wiederaufstieg. Dann die gefährlichen Gotteskrieger aus Somalia.
Ich gehe davon aus, dass ihre Zahl sich eher im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt, wobei sie dann doch immer wieder in der Lage sind, im Erfolgsfall größere Truppenzahlen zu mobilisieren.
Sagt der Terrorexperte über die Al-Shabaab-Miliz, die in Nairobi noch immer Menschen in ihrer Gewalt hat. Die Regierungsträume der britischen Labour-Partei, möglicherweise verfrüht. Und schöne Landschaft, zufriedene Bauern, wie die neue Agrarpolitik die Schweiz verändern soll. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. US-Präsident Obama hat seine Chance vor der Weltbühne genutzt. Er hat aufgezeigt, wie er mit Syrien und dem Iran, den Brandherden der internationalen Politik, umgehen will. Fredrik Steiger ist für uns in New York. Der Iran hat in den letzten Wochen eine regelrechte Charmoffensive gestartet. Der neue Präsident Rouhani signalisierte Gesprächsbereitschaft in der Atomfrage, bot sich an als Vermittler in Syrien. Ich habe unseren Korrespondenten gefragt, wie hat Obama jetzt darauf reagiert?
Grundsätzlich kann man sagen, dass US-Präsident Obama sehr positiv reagiert hat. Er hat klar gemacht in seiner Rede, dass man festgestellt hat, dass seit einigen Wochen neue Töne aus Teheran zu hören sind. Er hat auch klar gemacht, dass man sich freut oder zumindest mit Wohlwollen betrachtet, dass diese Töne kommen. Aber er hat natürlich auch Skepsis angemeldet und angedeutet, dass neue Töne noch nicht neue Taten sind. Das heißt, er hat dann auch wieder betont, die Voraussetzung, um wirklich ein normaleres Verhältnis zum Iran oder zwischen den USA und dem Iran hinzubekommen, ist, dass der Iran glaubhaft macht, nicht nach Atomwaffen zu streben, dass das auch überprüfbar ist. Und er sagt, wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann ist eigentlich fast alles möglich. Dann ist eine Normalisierung möglich, aber das brauche Zeit, denn nach einem derart schwierigen Verhältnis über Jahrzehnte hinweg könne eine Normalisierung nicht einfach etwas sein, was innerhalb ein paar Tagen, innerhalb ein paar Wochen beschlossen werden könne.
In den USA wird ja bereits darüber spekuliert, ob es am Rande der UNO-Vollversammlung zu einem historischen Handschlag kommen könnte zwischen Rouhani und Obama. Was glauben Sie?
Da ist man in der Tat gespannt. Dieser Tag müsste eigentlich heute sein, also heute Abend, heute Nacht Schweizer Zeit, denn heute sind beide, Obama wie Rouhani, in der UNO. In wenigen Stunden wird Rouhani seine Rede halten. Also könnte es sein, das müsste natürlich irgendwo auch geplant sein, dass sie sich über den Weg laufen. Beide Seiten wollen das allerdings nicht bestätigen. Die Amerikaner sagen, wenn es dazu käme, sie würden das nicht von vornherein zu verhindern versuchen. Und Obama hat ausdrücklich gesagt, er habe seinen Außenminister John Kerry beauftragt, mit dem iranischen Außenminister persönlich zu sprechen diese Woche. Und bereits das entspricht einer Aufwertung der Beziehungen. Es wäre die höchstrangige iranisch-amerikanische Begegnung seit über 30 Jahren.
Diese Woche soll der UNO-Sicherheitsrat eine Syrien-Resolution verabschieden. Beharrt Obama weiterhin darauf, dass das militärische Drohpotenzial erwähnt wird?
Das tut er in der Tat, denn er sagt, natürlich könnte die C-Waffenabrüstung ein erster Schritt für einen grundsätzlichen Friedensprozess in Syrien sein, an dem man seit Monaten eigentlich kaum noch geglaubt hat. Aber er sagt, diese C-Waffenabrüstung müsse eben überprüft und innerhalb der Fristen durchgesetzt sein. Und er habe seine Zweifel, dass das Assad-Regime nach allem, was es in der Vergangenheit getan habe, eben inklusive Vergasung von Zivilisten, von Frauen und Kindern, wirklich voll und ganz mitspiele. Und damit es mitspiele, brauche es einen Knüppel. Und dieser Knüppel wäre eben eine UNO-Resolution, die notfalls auch Gewalt androht. Aber darüber wird diese Woche noch heftig diskutiert werden, denn andere Sicherheitsratsmitglieder, allen voran Russland, möchten diese Drohung in der Resolution am liebsten nicht drin haben.
In letzter Zeit hatte man den Eindruck, der amerikanische Präsident laviere außenpolitisch. In der Syrienfrage hat er Russland nachgegeben, in Ägypten verhielt er sich eher passiv. Ist jetzt klar, was Obama außen- und sicherheitspolitisch wirklich will?
So richtig klar ist das auch in seiner heutigen langen Rede nicht geworden. Es war nicht eine visionäre Rede, nicht eine wirklich inspirierende oder inspirierte Rede. Es war eine Rede, könnte man sagen, die Bescheidenheit ausdrückt, die eigentlich zeigt, dass Amerika heute nicht mehr so viel kann, wie es möchte, dass seine Mittel begrenzt sind, auch durch finanzielle Engpässe, die auch Auswirkungen auf seinen Militäretat haben, aber eben auch, weil man, wie Afghanistan beispielsweise zeigt, mit militärischen Mitteln, auch wenn man weit überlegen ist, nicht mehr unbedingt das Blatt zu seinen Gunsten wenden kann. Also es war eigentlich eine sehr nüchterne Rede. Er hat viele Punkte angesprochen, aber eben, es ist nicht mehr das ganz große Amerika, das im Grunde vorgeht, gibt, wie in den verschiedensten Weltregionen, in den verschiedensten Konflikten vorzugehen ist.
Das waren Informationen von Fredrik Steiger aus New York. Wer voll arbeitet, soll auch davon leben können. Das fordern die Gewerkschaften. Sie verlangen einen Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde oder 4.000 Franken pro Monat. Das sei der falsche Weg. Er schade der Wirtschaft, findet aber der Ständerat. Er hat die Mindestlohninitiative heute deutlich abgelehnt. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner ist Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und somit einer der Väter der Mindestlohninitiative. Für ihn stellt sich die Frage:
Wie soll jemand, der weniger als 4'000 Franken verdient, in der Schweiz für eine Vollzeitarbeit, wie soll der anständig leben können?
Die Antwort ist für Rechsteiner klar.
Für Hunderttausende von Leuten mit tiefen Löhnen, meine Damen und Herren, sind Mindestlöhne, katholisch gesprochen, ein Segen und nichts anderes.
Das aber sieht die bürgerliche Mehrheit im Ständerat definitiv anders. Nicht ein Segen sei ein Mindestlohn, sondern ein Fluch, ja gar Gift für den Arbeitsmarkt.
Wenn er unterhalb des Marktpreises liegt, hat er keine Auswirkungen. Wenn er aber über dem Marktpreis liegt, kostet es Arbeitsstellen. Punkt, fertig, aus die Maus.
So Tisieni von der SVP. Denn zahlreiche Unternehmen würden sich höhere Lohnkosten schlicht nicht leisten können und deshalb Stellen streichen oder aber ins Ausland abwandern müssten. Zudem sei die Initiative nicht das richtige Mittel gegen die Armut, denn das Volksbegehren unterstütze schlicht die Falschen. Ein Blick in einen Expertenbericht des Bundes zeige, so Stefan Engler von der CVP,
dass nur ein kleiner Teil von Menschen von dieser sogenannten Erwerbsarmut betroffen sind und nicht Tieflohn mit Armut gleichgesetzt werden kann.
Arm seien in der Regel Alleinstehende oder Kranke. Doch mit einem Mindestlohn von 22 Franken würde die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch aus einem anderen Grund schwieriger. Pankratz Freitag von der FDP.
Also mit diesem aus Außensicht enorm hohen Mindestlohn würde die Schweiz für ausländische Arbeitnehmende einfach noch attraktiver. Das würde dann definitiv nach Paradies tönen.
Und dies wiederum würde all jenen, die Angst hätten vor einer starken Zuwanderung, in die Hände spielen und die Personenfreizügigkeit mit der EU gefährden. Da aber widerspricht Initiant Rechtsteiner heftig. Nein, genau das Gegenteil sei der Fall. Ein Mindestlohn sei das Mittel gegen eine verstärkte Zuwanderung.
Wenn man dafür sorgt, dass Billiglohnarbeit nicht zulässig ist, dann sorgt man gleichzeitig dafür, dass es eben für Arbeitgeber nicht entsprechend attraktiv ist, Leute aus dem Ausland zu tieferen Löhnen zu holen.
Wie das die Stimmberechtigten sehen, das entscheidet sich frühestens im nächsten Jahr.
Die Mindestlohninitiative heute im Parlament. Und was sagen da der berühmte Mann, die berühmte Frau auf der Straße? Denn in vielen Branchen, für Putzfrauen etwa, Coiffeusen oder Taxifahrer, sind Löhne unter 4'000 Franken durchaus üblich. Klaus Ammann hat sich in Basel umgehört.
Über den eigenen Lohn spricht man nicht gerne. Markus Kümmin, seit 20 Jahren Taxifahrer in der Stadt Basel und Gewerkschaftsmitglied, tut dennoch.
Weil wenn man schon früher angefangen hätte, über seine Löhne zu reden, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich nicht über diese 4'000 Franken Mindestlohninitiative diskutieren, weil die Leute schon lange begriffen hätten, dass sie eben oft auch gegeneinander ausgespielt werden.
Kümmin, 50-jährig, hat heute um 5 begonnen. Nun, nach 5,5 Stunden Arbeit, muss er eine Pause machen. Er sitzt in einem Straßencafé und raucht.
Ich kann ganz konkret sagen, dass sich bei mir der durchschnittliche Stundenlohn seit Anfang Jahr bei plus minus 15 Franken bewegt.
Damit lebt der Taxifahrer mehr schlecht als recht. Hier und da könne er eine Rechnung erst Mitte Monat bezahlen. Gott sei Dank müsse er keine Familie ernähren. Und?
Ferien? 5 Jahre ist es, glaube ich, her, seit ich das letzte Mal eine Woche irgendwo war.
In seinem Alter sehe er keine Möglichkeit, eine andere Arbeit zu machen. Ohnehin gefalle ihm der Taxifahrerberuf eigentlich, sagt Markus Kümmin. Ein Mindestlohn von 4'000 Franken würde sein Leben jedoch radikal verändern.
Das würde heißen, dass ich ruhig schlafen kann. Das würde heißen, dass ich mir nicht überlegen muss, ob ich am Abend genug verdient habe, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Und mit diesen 4'000 Franken könnte auch ich ein Budget machen und könnte auch ich mittel- und langfristig irgendetwas planen.
Schätzungsweise 300'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz verdienen weniger als 4'000 Franken. Trotzdem hält Guglielmo Brentl, der Präsident des Schweizer Hotelierverbands, nichts von der Mindestlohninitiative.
Also Leute, die arbeiten, sollen davon leben können, das ist so. Aber sie können es nicht diktieren, sie können es erarbeiten, zusammen mit in Sozialpartnerschaft.
Prentl trinkt Kaffee im Hotel eines Kollegen hoch über dem Zürichsee. Sein eigenes Vier-Sterne-Haus steht im Oberengadin. Auch von seinen knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdienten einige unter 4'000 Franken pro Monat, gesteht Guglielmo Prentl. Meist jedoch nur kurze Zeit.
Wenn jemand frisch in das Land kommt oder ein sagen wir in der Schule nicht sehr starke Person, der kann in der Küche abwaschen, Zimmer reinigen oder zudienen im Service. Und der kann sich auch entwickeln und kann sogar dort Stufen raufgehen über Weiterbildung, dass er schnell in andere Lohnkategorien kommt.
Würde die Initiative aber angenommen, müsste Prentl gewissen Mitarbeitern auf einen Schlag 20% mehr Lohn bezahlen. Das würde er selbst wohl verkraften können. Für viele andere Hoteliers könnte es aber zum Problem werden. Gerade jetzt, wo der Druck durch den starken Franken und die ausländische Konkurrenz ohnehin groß sei.
Man kann nur bezahlen, was man verdient, eine Branche. Sonst geht die Rechnung nicht auf für den Unternehmer.
Er müsse als Unternehmer flexibel bleiben können, sagt Hotelier Prentl. Ein einheitlicher, staatlich diktierter Mindestlohn für alle Branchen und Regionen gefährde ein gut funktionierendes System unnötig.
Das duale Bildungssystem, unser System in der Gastronomie der ständigen Weiterbildung, auch für ungelernte Leute, schulschwache, bildungsferne Leute, und das zu gefährden mit einem Minimallohn, der eigentlich niemanden nützt, aber vielen schaden wird, das halte ich nicht für sehr einen guten Weg.
Unnötige Gefährdung eines bewährten Systems oder längst fälliger Mindestschutz für die schwächsten Arbeitnehmer, die Sicht auf die Mindestlohninitiative vom ruhigen Hotel über dem See oder vom lärmigen Café an der Straße, sie könnte unterschiedlicher kaum sein.
Ganz so schlimm wie die FDP hat es die deutschen Grünen nicht getroffen. Sie sind weiterhin im Bundestag. Aber auch bei ihnen hat's gekracht. Nach den Wahlverlusten ist die Führungsspitze zurückgetreten, heute sogar Jürgen Trittin, der Fraktionschef. Kommt nun der Generationenwechsel, eine Kurskorrektur? Das wollte ich von Boris Palmer wissen, dem grünen Oberbürgermeister von Tübingen. Telefonisch erreicht habe ich ihn am Flughafen von Stuttgart, kurz vor dem Abflug zur Krisensitzung der Grünen in Berlin. Meine erste Frage, sind Sie dort der große Hoffnungsträger aus der Provinz oder die Feuerwehr?
Weder noch. Ich möchte meiner Partei meine Analysen zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass ich da was beitragen kann. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, über unser Wahlprogramm, wie es bei der Bevölkerung angekommen ist. Und da ich da eine Sonderposition habe als Oberbürgermeister, davon gibt es nicht viele in unserer Partei, möchte ich meinen Beitrag zur inhaltlichen Aufarbeitung leisten.
Der Spitzenkandidat und früherer Umweltminister Trittin stand für einen klaren linken Kurs. Er hat im Wahlkampf mehr über höhere Steuern gesprochen als über Ökologie. War das sein zentraler Fehler?
Das sagen Umfragen, das sagt auch die Plausibilität, denn wir haben fast so viele Stimmen an die CDU verloren wie an die SPD. Wir haben ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Es gibt nicht viel bessere Erklärungen als die Steuerpolitik für diese massiven Stimmenverluste. Und ich finde, darüber müssen wir uns ehrlich in der Partei unterhalten.
Das haben Sie früher schon gesagt, Boris Palmer, schon im Vorfeld, dass das ein falscher Kurs ist. Haben Sie den Eindruck, dass man Ihnen jetzt besser zuhört?
Wahlen sind natürlich auch Entscheidungen und Parteien lernen aus Wahlergebnissen. Ich hoffe, dass wir eine Diskussion bekommen, die jetzt in die Richtung geht, zu sagen, links neben der SPD ist nicht unser Platz. Wir sind eine Partei, die nach vorne denkt, die Ökologie und Wirtschaft in Einklang bringt, die soziale Gerechtigkeit mit Freiheit zusammendenkt. Und dafür werbe ich. Ich hoffe, dass die Partei diesen Weg gehen möchte.
Da gibt es ja noch Leute, die Ihnen helfen. Zum Beispiel der hessische Fraktionsführer der Grünen. Der sagt, die deutsche Modellgemeinde liege nicht in Berlin-Kreuzberg, sondern in Hasselloch in der Pfalz. Müssen die Grünen also bürgerlicher werden?
Dasselbe kann man auch mit baden-württembergischen Orten sagen. Wir sagen, Baden-Württemberg wird in Osterburgen regiert und nicht in Stuttgart. Ich glaube, dass das für Deutschland als Ganzes stimmt. Und ich hoffe, dass wir bei dieser Diskussion einen Weg finden können, wie die ehrgeizigen Ziele der Parteilinken, die ich inhaltlich unterschreibe, so formuliert werden können, dass wir auch Bündnisse mit der Wirtschaft und der Wählerschaft schmieden können, denn nur dann kann man Ziele erreichen. Darum geht es.
Sie können argumentieren aus einer Position der Stärke heraus. Sie sind Oberbürgermeister von Tübingen. Haben Sie den Eindruck, jetzt ist die Zeit reif für Grün-Schwarz?
Grün-Schwarz wäre eine Variante, über die ich nachdenken würde. Wenn die Grünen die Regierung führen, dann könnte man das sofort machen.
Leider ja, so rasch geht das nicht.
Leider reichen 8% dafür wild nicht aus. Schwarz-Grün geht nach meiner Meinung nicht, weil es nicht vorbereitet ist. Wer eine solche Wahlniederlage einstecken muss und sich so im linken Lager positioniert hat, wie wir es mit unserem Programm gemacht haben, kann nicht nach der Wahl eine 180-Grad-Wende vollführen und mit der CDU regieren wollen. Ich glaube, dass es staatspolitisch auch nicht geht. Wir sind immer noch in schwierigen Zeiten im Euroraum. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung und Schwarz-Grün hätte im Bundestag keine Stimmen, mit Ausnahme der unzuverlässigen Bayern. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel ein solches Abenteuer riskieren kann.
Trotzdem, es gibt ja gewisse Avancen von Seiten der Union. Da bleiben Sie hart.
Ich entscheide das ja nicht und ich weiß, dass es bei der Union viele gibt, die die Grünen interessanter finden als die SPD. Das finde ich auch völlig richtig. Nur müssen wir dafür als Partei erst einmal Voraussetzungen schaffen. Die sind nach dieser Wahl nicht gegeben und sie sind durch den Wahlkampf eher zerstört als geschaffen worden.
Die alte Garde, die tritt ab. Der Bundesvorstand tritt zurück. Jürgen Trittin, der Spitzenkandidat auch. Haben Sie denn überhaupt genug Junge? Also man hat da häufig das Gefühl, es ist doch die Partei der Mittelalterlichen und der ganz Alten.
Das ist aber nur ein Gefühl. Wir haben in der Tat in der zweiten Reihe, vielleicht nicht ganz sichtbar, eine große Anzahl, ich meine sogar die größte Anzahl von Reserve, von Leuten, die politisch ambitioniert sind und auch die Fähigkeit dazu haben, da mache ich mir keine Sorgen. Was zählt, ist die Bekanntheit, die kommt dann von selbst.
Auf Sie wird jetzt gehört. Was ist Ihr Ratschlag in ein, zwei Sätzen?
Mein Ratschlag ist ehrliche, schonungslose Analyse, herausfinden, was dieses Wahlergebnis verursacht hat. Und meine These dazu, es war der Linkskurs, es war die Steuererhöhungsprogrammatik. Wir haben die bürgerliche Mitte verschreckt und die müssen wir wiedergewinnen. Dann können wir regieren und das Land verändern. Ansonsten droht uns harte Oppositionszeit.
Das sagt Boris Palmer. Der Grüne ist Oberbürgermeister in Tübingen und er gehört zum Realo-Flügel seiner Partei. Es ist mittlerweile 18:27 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und hier geht's weiter mit britischen Machtgelüsten und bäuerlichen Qualitätsansprüchen. Zuerst aber zu Kenia. Das Geiseldrama in Nairobi will kein Ende nehmen. Noch immer haben die Islamisten der somalischen Al-Shabaab-Milizen mehrere Menschen in ihrer Gewalt. Zeit zu klären, wer diese Gotteskriege genau sind und wer sie unterstützt. Darüber habe ich mit dem Sicherheitsexperten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie gefährlich ist dieser schlimmste Anschlag seit 1995 für die Sicherheitslage in Kenia?
Ich denke, dass dieser Anschlag insofern gefährlich ist, als er doch auf innenpolitische Bruchlinien hinweist. Es gibt in den letzten Jahren immer häufiger Hinweise auf eine Radikalisierung von Kenianern. Und diese Radikalisierung ist doch ein Hinweis darauf, dass die Konflikt zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen, auch zwischen Muslimen und Christen, in den nächsten Jahren zunehmen könnten und auch zunehmend gewalttätig ausgetragen werden könnten.
Also diese Terroristen der somalischen Al-Shabaab-Milizen, die haben Unterstützung in Kenia?
Ja, in Kenia hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Shabaab dort eine wirklich sehr gut funktionierende Infrastruktur haben. Ganze Viertel der Hauptstadt Nairobi gelten als islamistisch dominiert. Dort muss man hingehen, wenn man mit den somalischen Shabaab kämpfen will, wenn man ins Nachbarland geschleust werden will. Da hinzu kommt eben eine stetig wachsende Zahl von somalischen Flüchtlingen in der Grenzregion. Hier zeigt sich, dass dieser nunmehr fast 20-jährige somalische Konflikt auch für Kenia zu einem innenpolitischen Problem wird.
Also kann man denn sagen, dass der somalische Konflikt langsam in die Nachbarstaaten exportiert wird?
Ja, man kann durchaus sagen, dass hier eine Art von Internationalisierung stattfindet. stattfindet. Man muss sich allerdings gleichzeitig fragen, ob diese Anschläge im Ausland nicht auch ein Zeichen für die Schwäche der Shabab sind. Sie haben nämlich angefangen, schon vor 3 Jahren, diejenigen Nachbarstaaten anzugreifen, die militärisch im somalischen Bürgerkrieg intervenieren. Damals galt es Uganda, jetzt gilt es Kenia. Und das in einer Zeit, in der die Shabab in ihrem Hauptkampfgebiet, nämlich in Süd- und Zentralsomalia, doch arg in die Defensive geraten sind. Man muss hier mal abwarten, ob das der Auftakt zu einer großen Offensive im Nachbarland ist oder vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Organisation in Somalia mittlerweile so schwach ist, dass sie nach neuen Operationsgebieten sucht.
Die Al-Shabaab-Miliz hat ihren Sitz in Somalia, Sie haben es erwähnt, immer wieder aber heißt es, sie kooperiere eng mit Al-Qaida oder mit der antichristlichen Terrororganisation Boko Haram. Trifft das zu?
Die Shabab sind insgesamt eine Organisation, die sich schon seit ihrer Gründung, so im Jahr 2005, 2006, eng an Al-Qaida orientiert. Und das kommt vor allem daher, dass ihre wichtigsten Gründungsmitglieder schon aus den 90er Jahren und den frühen 2000er Jahren in Kontakt geraten waren. Einige der Führungsmitglieder sollen in Afghanistan und in Pakistan bei Al-Qaida ausgebildet worden sein. Im letzten Jahr hat die Organisation auch erklärt, dass sie sich Al-Qaida angeschlossen habe. Ich halte sie aber tatsächlich für eine unabhängige Organisation, die bisher ja auch nur in Somalia aktiv geworden ist und in einigen Nachbarländern. Die Kontakte nach Westafrika hin zu Boko Haram halte ich doch für etwas übertrieben.
Wie groß ist denn diese Organisation und wer liefert ihnen Waffen?
Die somalischen Shabab sind eine Organisation von einigen tausend Kämpfern. Ich gehe davon aus, dass ihre Zahl sich eher im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt, wobei sie dann doch immer wieder in der Lage sind, im Erfolgsfall größere Truppenzahlen zu mobilisieren im somalischen Bürgerkrieg. Sie sind dort eine Kraft seit 2006 und werden wahrscheinlich auch eine Kraft bleiben. Sie erheben Steuern und Abgaben, in denen heute nur noch kleinen Gebieten, die sie kontrollieren. Sie versuchen darüber hinaus, die somalische Diaspora zu besteuern. Sie erhalten Spenden aus den USA, aus Europa, aber vor allem auch aus den Nachbarländern wie Kenia, wo sehr, sehr viele Somalis leben. Und sie erhalten Spenden aus der arabischen Welt. Und für diese insgesamt dann doch recht kleine Zahl von Kämpfern haben sie auch keine Probleme, dann die Waffen zu besorgen. Da wird einiges aus dem Jemen geliefert, aber auch aus den Nachbarländern. Und insgesamt ernährt sich der somalische Bürgerkrieg natürlich auch aus dem Krieg selbst.
Und dann scheint diese Al-Shabaab-Miliz auch sehr attraktiv zu sein für Ausländer.
Ja, der Krieg in Somalia hat seit 2006 vor allem sehr viele Ausländer angezogen, vor allem deshalb, weil Äthiopien damals interveniert hat, dann Uganda, Burundi und 2011 auch Kenia nachgezogen haben. Und unter Islamisten weltweit ist dieser Kampf für Muslime, die in Gebieten leben, das von Nichtmuslimen besetzt wird, sehr attraktiv. Und in der ersten Welle waren es vor allem somalischstämmige Amerikaner, aber auch einige Briten, die den Weg nach Somalia gefunden haben. In einer zweiten, etwas späteren Welle waren es dann auch, gestatten Sie mir den Begriff, weiße Muslime, die aus Europa und aus den USA dazugekommen sind. Man sollte allerdings diese Attraktivität nicht überbewerten. Es ist vor allem für die nicht somalischstämmigen doch sehr schwer geworden, in das Gebiet einzureisen und dann auch den Weg vor allem von Kenia nach Somalia zu finden. Wir haben es also da wohl eher mit einigen Dutzend Persönlichkeiten zu tun und nicht mit einem größeren Phänomen.
Das waren Einschätzungen von Guido Steinberg. Er ist Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. In 2 Jahren wählt Großbritannien eine neue Regierung und die britische Labour-Partei ist überzeugt davon, dass sie dann den konservativen Cameron aus der Downing Street 10 verjagen kann. Am Parteitag im südenglischen Brighton übte Labour-Parteichef Ed Miliband heute schon einmal die Verwandlung vom Oppositionsführer zum Premierminister im Wartestand. Doch die Zweifel der Stimmbürger dürften sich nicht so leicht beseitigen lassen. Die Erinnerung an Labours letzte Regierungszeit, die ist noch zu frisch. Martin Alliot.
Gut anderthalb Jahre vor der nächsten britischen Parlamentswahl kämpft der Oppositionsführer immer noch darum, als Alternative ernst genommen zu werden. Ed Miliband, der seinen eisernen Willen unter Beweis gestellt hatte, als er seinen eigenen Bruder mit Hilfe der Gewerkschaften im Rennen um den Parteivorsitz herausforderte und schlug, zeichnete sich heute als unerschrockener Verteidiger des kleinen Mannes.
Because only if you reach out and listen can you do the most important thing a leader can do, the most important qualification in my view for being Prime Minister.
Die wichtigste Qualifikation für einen Premierminister sei die Gabe, zuhören zu können. Das ist bescheiden. Und so war denn auch diese freigehaltene Rede eher für die Anspruchslosen. Jene, die in Meinungsumfragen zwar Labour unterstützen, nicht aber Ed Miliband, den etwas linkischen, theorielastigen Sohn eines marxistischen Professors, werden heute kaum ihre Meinung geändert haben.
This is what I believe. This is where I stand. This is the leadership Britain needs.
Das glaube er, beteuerte Miliband. Das seien seine Prinzipien. Er sei die Führung für die Briten. Das klang etwas vollmundig. Mehr Krippenplätze und ein beaufsichtigtes Frühstück in der Primarschule sind zwar löblich und praktisch, aber in einem Land, das an allen Ecken und Enden nach Strukturreformen verlangt, zu wenig. Europa kam nicht vor, weil Miliband zwischen Überzeugung und Anbiederung schwankt. Neue Zückerchen werden durch Abgaben für Banken und Großkonzerne finanziert, aber der dicke Elefant im Raum fehlte in dieser Rede, das Defizit. Die Briten geben immer noch jeden Monat rund 15 Milliarden Franken mehr aus, als sie einnehmen, und Labour weigert sich zu sagen, wo die Axt in Zukunft fallen soll. Milibands Problem ist simpel. Er und sein künftiger Finanzminister Ed Balls waren die gefügigen Gehilfen des früheren Finanz- und Premierministers Gordon Brown. Sie haften mit für das Schlamassel, das die heutige Regierung erbte. Und sie waren Teil einer Kabale um Brown, die innerparteiliche Gegner mit Verleumdungen und Intrigen fertig machte. Ein neues Buch illustriert das erneut in diesen Tagen. Die Alternativvorschläge Milibands müssen sich also stets zwei Fragen gefallen lassen. Warum habt ihr das nicht schon vor 3 Jahren gemacht? Und wer kann neuen Versprechungen glauben, wenn die alten nicht erfüllt wurden? Labour kämpft um Glaubwürdigkeit und um ökonomische Kompetenz. So beklagte Miliband heute den Kaufkraftschwund während der Krise, den schlimmsten seit 1870, wie er sagte.
The cost of living crisis isn't an accident of David Cameron's economic policy. It is his economic policy.
Diese Krise der verfügbaren Einkommen sei kein Zufallsprodukt der Wirtschaftspolitik von David Cameron, sondern es sei seine Wirtschaftspolitik. Das war wirkungsvoll, aber etwas billig.
Britain's best days lie ahead. Britain can do better than this. We're Britain. We're better than this. I'll lead a government that fights for you.
Großbritannien könne besser sein als jetzt. Unter seiner Führung werde das geschehen. Niemand bezweifelt ernsthaft, dass der Inselstaat seinen Bürgern eine bessere Lebensqualität bieten könnte, aber die Rezeptlein, die heute feilgeboten wurden, werden das Land diesem Paradies nicht maßgeblich näher bringen.
Martin Alliot über den Parteitag der Labour-Partei. Bauern, die zur Qualität der Landwirtschaft beitragen sollen, dafür entschädigt werden. Das sieht die neue Agrarpolitik des Bundes vor. In vielen Kantonen weiß man aber noch nicht, welche Landschaftsqualitätsprojekte man ab dem neuen Jahr konkret fördern soll. Anders im Mittelthurgau. Dort gibt es schon ein solches Projekt. Philipp Gemperle hat es sich angeschaut.
Thomas Bolzhauser steht auf dem Ottenberg oberhalb von Weinfelden. Der Landwirt ist verantwortlich für das neue Projekt im Mittelthurgau. Am Fuß des Ottenbergs erstreckt sich das Zurtal. Es ist eine Augenweide. Verschiedene Felder, die Thur, eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Und genau das will Bolzhauser erhalten und aufwerten.
Da sieht man natürlich verschiedene jetzt abgeerntete Felder, die goldgelb aussehen, daneben Zuckerrüben, grün, etwas Mais mit einem leichten braunen Touch darin. Und so könnten vielleicht jetzt auch blühende Zwischenkulturen, die vielleicht den Weiß blühen, und so könnte das zum farblichen Bild beitragen.
So entstehe das typische Mosaik aus bunten Feldern. Im Auto geht's zu einem anderen Schauplatz auf dem Ottenberg. Hier gibt es inmitten eines Feldes einen Streifen Wiese mit einem einzelnen wilden Kirschbaum. Auch dafür soll es künftig Bundesgelder geben. Sonst sei das Überleben des Baumes kaum zu rechtfertigen, sagt Bolzhauser.
Es gibt mehr Arbeit, mehr Handarbeit, die momentan überhaupt nicht abgegolten ist. Aber man pflegt das noch, oder? Sonst verbuscht es, oder? Man sieht es hinten, wo vielleicht nicht immer gemäht worden ist. Da kommen relativ schnell dann Stauden auf und es wird zur Hecke.
Diesen Wildwuchs wolle natürlich niemand. Deshalb wäre es einfacher, diesen Grünstreifen mitsamt dem Baum zu entfernen. Auch die Bauern unten am Ottenberg in der Tourebene sollen beim Projekt mitmachen. Dort steht unter anderem der Hof von Bauer Hans-Jörg Ullmann. Auch er arbeitet beim Projekt mit, obwohl er diese Agrarpolitik für falsch hält. Ullmann möchte lieber die landwirtschaftlichen Produkte teurer verkaufen.
Es hieß immer, ihr müsst Unternehmer werden, ihr müsst günstig produzieren, noch günstiger produzieren. Und das kann man nur, wenn man sehr effizient ist. Und dann ist klar, fällt solche Arbeiten, die nichts abwerfen, fallen weg. Also früher wurde regelmäßig am Wochenende der Hofplatz gewischt. Heute macht das kaum mehr jemand, weil es kein Geld gibt.
Jetzt gibt's Geld. Deshalb macht Ullmann beim Projekt auch mit. Wirklich dahinter stehen könne er aber nicht. Um diese Bundesgelder abzuholen, leistet er auch bei seinen Bauernkollegen Überzeugungsarbeit. Das Projekt wird nämlich nur bewilligt, wenn mindestens jeder Zweite mitmacht.
So ganz einfach wird es nicht werden. Es hängt im Wesentlichen vom Maßnahmenkatalog ab und davon, wie kompliziert das ganze Verfahren für den einzelnen Landwirt wird und was schlussendlich dann für den Landwirt herausschaut.
Die Details werden in den kommenden Wochen geklärt. So hoffen die Mittelthurgauer Bauern Bolzhauser und Ullmann, dass das Projekt Anfang Januar bereit ist für die Umsetzung. Dabei spielt auch der Kanton eine wichtige Rolle. Er muss sich mit 10% an den Projektkosten beteiligen. Markus Harder, der Chef des Thurgauer Landwirtschaftsamts, ist überzeugt, dass sich das lohnt.
Wenn wir mit Leuten sprechen, die von anderen Kantonen kommen, dann ist das immer so das Aha-Erlebnis. Man fährt da bei Winterthur auf der A7 Richtung Osten und dann geht die Landschaft auf, oder? Und diese Charakteristik der Thurgauer Landschaft, die möchte man da eben sichtbar machen und natürlich auch in Wert setzen.
Einen weiteren Nutzen daraus zu ziehen sei zentral. Mit dem Landschaftsqualitätsprojekt wolle man nicht nur auf Ökologie setzen, sondern vor allem auch die Produktion der Landwirtschaft stärken. Ein gutes Image soll helfen, Thurgauer Produkte teurer zu verkaufen. Und Harder hofft auch, dass der Tourismus davon profitiert.
Das war ein Bericht von Philipp Gemperle und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Ackerlo, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.